Wir wollen uns heute mit 8 Versen aus Johannes 18 beschäftigen, und zwar die ersten 8 Verse unter der Überschrift „Sie haben Gott verhaftet“. Wird Steffen gleich etwas dazu sagen, und ich lese uns die Verse einmal aus der Schlachter-Übersetzung vor. Johannes 18, 1 bis 8. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: „Wen sucht ihr?" Sie antworteten ihm: „Jesus, den Nazarener." Jesus spricht zu ihnen: „Ich bin's." Stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: „Ich bin's", wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: „Wen sucht ihr?" Sie aber sprachen: „Jesus, den Nazarener." Jesus antwortete: „Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen." Wir freuen uns auf deine Predigt, Steffen, nach dem nächsten Lied.
Es wurde ja gerade schon der Text vorgelesen. Ich habe den Text gewählt, weil wir jetzt in die Karwoche einsteigen und wir machen uns bewusst, was Jesus für uns getan hat, sein Tod und seine Auferstehung. Alle Evangelien berichten davon, und Johannes Calvin, der große Reformer, sagt, dass dieses Ereignis, das ist eigentlich die Bühne, die Tribüne von Gottes Herrlichkeit. Sein Tod und seine Auferstehung sind der Höhepunkt und der Ausdruck seiner Herrlichkeit. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir: „Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt." Und es ist genau dieser Blick für diese Herrlichkeit, in der ich uns heute Morgen zu einlade. Kapitel 1 von Johannes, das ist so eine Art Ouvertüre. Also kannte ich auch nicht, bevor ich das gelesen hatte, aber die Künstlerischen unter uns kennen das. Das ist quasi so der Anfang vom Musikstück, wo alles erstmal angespielt wird und so das Wesentliche zum Ausdruck gebracht wird. Und tatsächlich, überall sehen wir Herrlichkeit. Herrlichkeit, die sich offenbart in 7 Wundern, großen Wundern, die Jesus tut. Sehr interessant bei Johannes, der merkt ihr vielleicht auch selber beim Lesen, der hat einen anderen Aufbau als die anderen 3 Evangelien, weil er ganz andere Ziele hat. Und er beschreibt nicht viele Wunder, sondern ganz spezifische. Und 7 Stück, die Zahl der Vollkommenheit. Und er beschreibt das Wunder von Wasser zu Wein. Und es zeigt Jesus' Macht über Materie. In Johannes 4 ist die Heilung eines Sohnes, eines Beamten, wo Jesus gar nicht hingehen muss. Und Jesus zeigt seine Macht über Raum und über den Raum hinweg, dass sie nicht gebunden ist. In Johannes 5 heilt Jesus eine Frau, eine kranke Person, Entschuldigung, am Sabbat und zeigt damit, dass er über dem Gesetz steht. In Johannes 6 speist er die 5000 und zeigt, dass er ein Versorger ist, wie Gott, wie Mose im Alten Testament, oder wie Gott es durch Mose im Alten Testament getan hat. In Johannes 6 geht Jesus übers Wasser und zeigt seine Macht über Naturgesetze. In Johannes 9 heilt er einen Blindgeborenen und zeigt seine Macht über Krankheit und Schicksal. Und Johannes 11 weckt er Lazarus auf und zeigt seine Macht über Tod. Wir sehen also eine Herrlichkeit voller Macht, die Dinge tun kann. Seine Herrlichkeit offenbart sich auch in den Gesprächen, die er mit Menschen hat, wie er mit ihnen redet. Und da wieder haben wir 7 große Gespräche. Die Berufung von Nathanael, den Jünger, das Gespräch mit Nikodemus, den Schriftgelehrten in der Nacht, das Gespräch mit der Frau am Brunnen, der samaritischen Frau, der er begegnet ist und von dessen Wasser er trinkt, das Gespräch mit dem Blinden, den er heilt, und wo die Pharisäer ihm nachher so Ärger machen. Das Gespräch mit Maria und Martha, und worum es, was es das Wichtigste ist. Johannes 17, das große Gebet mit seinem Vater, das große Gespräch mit seinem Vater. Und dann sein Austausch mit Pilatus und die Frage nach der Wahrheit. Und wenn man sich die Geschichten anschauen würde im Detail, würde man am Ende nur staunen über Jesus in die Situation. Wie groß er ist, wie weise er ist, wie viel Wahrheit und Liebe da zusammenkommt. Aber all das ist nur Vorgeplänkle der großen Herrlichkeit. All das, selbst Lazarus' Auferstehung, ist nur Vorspiel, ist nur Vorprogramm. In Johannes 17 sagt Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jesus geht auf den Weg nach Golgatha zu und zeigt damit die ganze Herrlichkeit Gottes. Die Stunde ist bei Johannes nicht irgendeine Stunde, es ist immer die Stunde des Kreuzes. Wenn er von der Stunde spricht, wenn Jesus von der Stunde hier spricht, meint er seinen Tod und seine Auferstehung. Jetzt ist die Zeit der Herrlichkeit, die Zeit zu zeigen, was das Wesen Gottes wirklich ist, was die Essenz, die Größe seiner Herrlichkeit wirklich ist. Wir sehen das durch die Wunder, wir sehen es durch Gespräche, aber nirgendwo mehr sehen wir es als in jetzt folgenden Kapiteln. Und alles beginnt mit der Festnahme. Ich lese uns den Text noch mal ein bisschen schrittweise vor, aus Johannes 18. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt und überquerte den Kindronbach und gingen in einen Garten, der auf der anderen Seite des Tals sich befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, deshalb kannte Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dahin, begleitet von den Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihn zu den führenden Priestern und Pharisäern zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, was sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworten sie. Ich bin es, antwortete Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen auf den Boden. Jesus fragte nochmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Er erwiderte, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Ich pausiere mal kurz hier. So ein schöner Moment auch von Jesus. Er nimmt die Jünger, nimmt sie raus aus der Gefahr und sagt, wenn ich es bin, lasst die anderen hier gehen. Und so sollte das Wort sich erfüllen. Von denen du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus aber hatte ein Schwert bei sich. Er zog es und ging damit auf einen Diener los, einen Mann namens Malachus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Ich lese ein bisschen länger, als wir es vorhin gemacht haben. Es ist wichtig, dass das hier auch zu sehen, wenn wir nachher gucken, wenn Petrus Jesus verleugnet. Der war nicht feige. Der war nicht einfach nur feige. Als er gesagt hat, Jesus, ich will mit dir sterben, dann hat er schon ganz ernst gemeint. Er hat nur nicht gedacht, dass Jesus so einen Weg gehen würde. Er war bereit zu kämpfen, aber nicht bereit, sich hinzugeben. Und hier ist er bereit zu kämpfen und ist mutig. Er war kein Feigling. Eifrigen Bibellesern wird vielleicht aufgefallen sein, dass Johannes gar nicht berichtet, dass das Ohr ja wieder geheilt wird. Und das ist einfach die Tatsache, dass Johannes erzählt nur das, was für ihn gerade relevant ist. Und dafür erzählt er uns aber von dieser Person, von diesem Malchus, der da war. Und das ist ganz wichtig, weil solche Angaben von Personen machen Angaben prüfbar. Aber man kann sagen, Moment, wenn jetzt jemand das schwer gelesen hat, Moment, das ist ja der Schwager von mir oder ich kenne den, dann kann der hingehen und sagen, warst du das? War das dein Ohr? Wenn Namen da sind, die sind auch da, um die Historizität, die Glaubwürdigkeit hier zu unterstreichen. Das war jetzt nicht was Ausgedachtes. Er hat sich ja viel leichter gemacht, wenn es eine ausgedachte Geschichte wäre, würde man keine Namen einbauen. Ein Augenzeuge. Und Jesus sagt zu ihm, steckt das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Die römischen Soldaten unter der Führung des Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn. Ja, Johannes erzählt uns hier von der Festnahme von Jesus. Aber er zeigt uns einige Sachen dabei. Das erste ist, Jesus weiß, was passiert. Jesus weiß, dass der bittere Kelch jetzt auf ihn zukommt. Er weiß, wohin der Weg geht. Er weiß, dass das jetzt die dunkle Stunde ist. Er weiß, worauf er sich einlässt und wohin die Reise geht. In Vers 4 sagte Jesus, wusste genau, was ihm bevorstand. Das war keine Überraschung, der stolpert nicht irgendwo rein, wo er nicht weiß, was am Ende, worauf er sich eingelassen hat. Sondern er wusste ganz genau, das ist mein Weg. Und das Zweite, was Johannes uns auch zeigt, ist, Jesus geht diesen Weg freiwillig. Er geht in das Dunkelste der Sünde, er geht da hinein freiwillig. Und das ist, wer er ist. Das ist, wer angekündigt hat, dass er ist. Er hat gesagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafen kennen mich. Und genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich gebe mein Leben für die Schafe her. Jesus gibt sein Leben. Es wird ihm nicht genommen, sondern er gibt es hier. Jesus, das Dritte, was wir sehen, hat die absolute Kontrolle. Er wird nicht überfallen, er wird nicht überrascht. Er geht auf die zu. Er geht denen entgegen. Er geht ihnen entgegen wie ein König. Niemand nimmt sein Leben von ihm. Er leidet, aber er leidet nicht machtlos. Er hat die Kontrolle. Er führt das Gespräch. Und er braucht keine Hilfe. Petrus denkt, dass Jesus Hilfe braucht. Er will ihn bewahren. Er braucht sie aber nicht. Er muss nicht gerettet werden. Das Vierte, was er zeigt, Jesus bleibt konsequent. Steckt das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den der Vater mir gegeben hat, etwa nicht trinken? Jesus bleibt seiner Linie treu. Und das Fünfte, was Johannes will, er will wissen, er will, dass wir staunen. Vers 4, er ging ihnen entgegen bis zum Eingang des Gartens und fragte sie, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich bin es. Am Anfang heißt es eine römische Besatzungsgruppe und die Tempelwache. Eine Besatzungsgruppe von den Römern hatte 600 bis 1000 Soldaten. Diese wurden nochmal unterteilt in Gruppen von 200. Und selbst wenn es nur die 200 da wären, plus die Tempelwache, haben wir hier über 200 bewaffnete Männer mit Fackeln, die Jesus entgegenkommen. Also jetzt nicht irgendwie so 5 Leute, die haben einfach nur ein paar gegriffen, so ein paar Bodyguards mitgenommen. Die kamen bewaffnet, in einer großen Gruppe. Und Jesus kommt ihnen entgegen und sie fragen, wer bist du? Und er sagt, ich bin es. Vers 6, als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Kampferprobte, bewaffnete Männer, Hunderte, fallen zu Boden. Nach 2 Worten, im Griechischen sind es 2 Worte, ich bin. Die fangen sich nicht wieder ein, sondern Jesus ist es, der dann wieder das Gespräch beginnt und sagt, wen sucht ihr? Und wieder antwortet mit, ich bin. Jesus antwortete mit, ich bin, ego emi im Griechischen. 14 Mal kommt dieses Ich bin bei Johannes vor. 7-mal ganz konkret in den 7, was wir auch die 7 Ich-Bin-Worte nennen. Ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 6. In Johannes 8. Ich bin das Licht der Welt. In Johannes 10. Ich bin die Tür. In Johannes 10, auch wie wir gerade gehört haben, ich bin der gute Hirte. In Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In Johannes 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock. Und dann haben wir nochmal 7-mal, nochmal ohne Beschreibung im Johannes-Evangelium, also ohne konkrete Beschreibung. Wen sucht ihr? Und Jesus sagt, ich bin. Und sie fallen zu Boden. Ich bin, so stellt sich Gott vor, wenn Mose ihn fragt, wer bist du? Jahwe, ich bin, der ich bin. Wie damals bei Mose vor dem brennenden Busch stellt sich auch Gott hier vor. Ich bin, der Schöpfer von allem, steht im Garten. Und diese Worte bewirken so viel, dass diese Männer niederfallen. Es ist Gott, der sich verhaften lässt. Es ist Gott, der sich verhöhnen lässt. Es ist Gott, der sich auspeitschen lässt. Es ist Gott, der den bitteren Kelch trinkt. Es ist Gott, den Pilatus fragt, was Wahrheit ist. Es ist Gott, auf den sie spucken. Es ist Gott, zu dem sie rufen, kreuzigt ihn. Es ist Gott, der ruft, ich bin durstig. Es ist Gott, der ruft, es ist vollbracht. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Alles, was getan werden muss, damit Gott in uns und wir in ihm sind. Alles, was getan werden muss, damit wir in Christus bleiben, Versöhnung der Schuld haben, ewiges Leben haben. Alles, was getan werden muss, damit Jesus' Worte wahr werden, sind vollbracht. Jesus offenbart die Herrlichkeit des Vaters. Johannes 1 nochmal. Er, der das Wort ist, das große Ich Bin, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In diesem Garten und in dem, was danach folgt, offenbart Gott seine ganze Herrlichkeit. Das Tiefste seines Wesens. Er zeigt, was es bedeutet, Gott zu sein, indem er sich verhaften lässt, indem er sich fesseln lässt. Johannes will, dass wir staunen. Und das ist die einzigste angemessene Reaktion. Staunen und anbeten. Gottes Herrlichkeit. Gott lässt sich verhaften für uns. Er nimmt alle Erniedrigung auf sich, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Er spricht zwei Worte und Soldaten fallen nieder, weil sie irgendwo gewusst haben, hier ist mehr. Und das ist der Gott, dem wir folgen dürfen. Das ist der Gott, in dem wir diese Woche uns neu bewusst werden. Der Gott, der diesen ganzen Weg gegangen ist. Gott hätte so anders sein können. Gott hätte distanziert sein können. Gott hätte uns gegenüber gleichgültig, apathisch sein können. Gott hätte das Recht, uns gegenüber nur gerecht zu sein, ohne Gnade. Und Gott entscheidet sich, der zu sein, der sich selbst gibt. Gott entscheidet sich dafür zu sagen, so wie der ich bin, ist die, so wie ihr Jesus seht. Hebräer 1 sagt es auch nochmal so schön, er ist der perfekte Ausdruck, das perfekte Abbild Gottes. Ausdruck seines Wesens und Charakters. Ich lade euch ein, diese Woche zu benutzen, um in dieser Geschichte, die uns allen, vielen von uns vielleicht sehr bekannt ist, oft gehört, ich, seitdem ich erste Kinderbibel vorgelesen bekommen habe, nochmal neu auch zu sehen und zu staunen, was für ein Gott es ist, dem wir folgen dürfen, welcher Gott es ist, der uns einlädt, mit ihm zu sein. Und nicht nur mit ihm zu sein, der sagt, ihr seid meine Söhne und Töchter. Ihr seid mir so wichtig. So wichtig, dass ich nicht auf Distanz bleibe. So wichtig, dass ich komme. So wichtig, dass ich nah werde und dass ich einen Weg schaffe. Ein Weg zum Leben, zur Gemeinschaft, ein Leben mit ihm. Paulus hat es auch nochmal schön gesagt im Philipperbrief. Ich lese es zum Abschluss. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigt sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Johannes geholfen hast, diese Worte aufzuschreiben. dass du sie über die Jahrhunderte bewahrt hast und Menschen befähigt hast, sie für uns zu übersetzen, dass wir sie heute Morgen lesen hören können. Und wir möchten dich bitten, dass diese Worte jetzt nicht nur unseren Denken, sondern auch unseren Fühlen, unseren Wollen hineinziehen. Und dass wir neu begreifen, wer es ist, den sie da gefangen genommen haben. Neu begreifen, wer es ist, den sie ans Kreuz schlagen. Und wir neu begreifen, wer es ist, der auferstanden ist. Und nochmal tiefer begreifen, warum du es getan hast. Weil du die Menschen liebst. Weil du uns liebst und Leben und Versöhnung schenken möchtest. Dafür danken und preisen wir dich. Amen.